Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Kaventsmänner. Moussons Gesicht war ausgesprochen missmutig.
Nun sehen Sie sich diese beiden Verrückten an, Captain. Sind Sie jetzt immer noch der Meinung, dass es gut war, Vierlinger und Stuyvesant vollständig aus dem Arrest zu entlassen? Glauben Sie mir, die Inuit haben die zwei nicht ohne Grund in ihrer Hütte eingesperrt.
Beim Gedanken an das Bild, welches die wie Pakete verschnürten Forscher damals abgegeben hatten, musste Mousson schmunzeln. Der Kapitän hingegen verzog keine Miene. Stumm sah er auf die ruhige See, durch die die Emsfeuer gleichmäßig pflügte.
Ah, ich verstehe. Sie wollen nicht darüber reden, Captain. Ich persönlich bin allerdings nach wie vor der Meinung, dass es ein Fehler war, die beiden gewähren zu lassen.
Er machte eine Pause und fuhr dann fort.
Ja, ich weiß, Sie bezahlen uns dafür. Und das nicht einmal schlecht, aber kein Geld der Welt ist es wert, dass wir...
Mousson wurde ernst.
Es ist nur so eine Ahnung. Nein, es ist mehr als das. Ist Ihnen nicht aufgefallen, wie ruhig es seit gestern mit einem Mal ist? Viel zu ruhig. Das kann nichts Gutes heißen. Nennen Sie mich meinetwegen abergläubisch, Captain, aber wir befinden uns immerhin noch im Bermuda-Dreieck, immer noch in diesem verdammten Dreieck.
Bitte, versprich mir eines. Lorna lächelte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aus tiefstem Herzen. Dass du derartige Exkursionen in Zukunft bitte unterlässt. Ich bin fast verrückt geworden vor Angst. Johnny richtete sich schwerfällig in den frisch aufgeschüttelten Kissen auf und nahm einen Schluck von dem Tee, der ihm geduldig hingehalten wurde. »Ist er noch warm?«
»Ja, das ist er, danke.«
Johnny ließ sich matt zurück in das Kissen sinken. Sein Kreislauf hatte sich zwar stabilisiert und das Fieber war zurückgegangen, von Normalität jedoch war sein Zustand noch immer weit entfernt. Lorna maß seinen Puls und nickte. Johnny schloss die Augen.
»Du hast doch bestimmt noch jede Menge anderer Sachen zu erledigen. Ich meine, du kannst mich ruhig alleine hier lassen. Ich werde bestimmt nicht wieder ausreißen. Versprochen.«
Er grinste schief und spähte durch halb geöffnete Lider, wie Lorna reagierte. Sie strich ihm über das Haar und flüsterte, »Diese anderen Dinge können warten. Zurzeit gibt es weder seekranke Touristen noch ledierte Stewards.« Und auch unsere beiden Professoren werden weder von Eisbären angefallen, noch von Steuermännern angeschossen. Sie lachte. Johnny musste ebenfalls lachen, was ihm einen stechenden Schmerz im Brustkorb eintrug, ein Andenken an das Abenteuer in New York. Er überlegte, ob dies der rechte Zeitpunkt war, Lorna zu fragen, wie sie den Überfall in Manhattan verkraftet hatte. Konnte man so etwas überhaupt verkraften? Doch noch während er nach den richtigen Worten suchte, fuhr sie bereits fort. »Ganz im Gegenteil sogar. Die beiden Forscher sind schon wieder vollkommen in ihrem Element.« Johnny öffnete die Augen ganz.
»In welchem Element denn?«
»Der Kapitän hat ihnen erlaubt, ihre Arrestzelle zu verlassen und sich frei an Bord zu bewegen. Ja, er hat ihnen sogar gestattet, irgend so einen komischen Apparat aus anderen alten Geräten zu bauen. Genau verstanden habe ich es nicht, um ihre Kanuga-Tiere zu orten.« Johnny rümpfte ungläubig die Nase.
»Das wird sie bestimmt einiges gekostet haben.«
Ja, »vielleicht. Jedenfalls Brovny hilft ihnen sogar dabei.«
»Brovny?«
»Ja«, grinste Lorna. »Der Kapitän hat sich wahrscheinlich gedacht, solange die beiden beschäftigt sind, richten sie keinen Schaden an. Ihre Laune bessert sich und wenn Brovny in ihrer Nähe ist, stehen sie auch unter Aufsicht.«
»Verstehe.«
Johnny veränderte ächzend seine Liegeposition.
»Und Mousson, was hat der dazu gesagt?«
»Der war, soweit ich gehört habe, vehement gegen die Aufhebung des Arrests, aber der Kapitän hat sich durchgesetzt.«
»Komisch«, murmelte Johnny, »sonst sind die beiden doch praktisch immer einer Meinung. Und wenn Mousson Bedenken hat, ich meine, seine Befürchtungen waren bislang selten grundlos.«
Mit einem Mal fühlte er sich wieder sehr müde. Er schloss die Augen. Lorna nahm ihm die Tasse aus der Hand und stellte sie auf den Tisch. »Ich bin wirklich sehr froh, dass dir bei deinem Ausflug gestern nichts passiert ist.«
Sie zögerte.
»Und dass dir Baroness von Adler...« Johnny unterbrach sie, ohne die Augen zu öffnen.
»Nein, sie hat... Es ist alles gut.«
Er stöhnte. Sein Rücken schmerzte vom langen Liegen. Das Smartphone auf dem Tisch fiepte zweimal kurz hintereinander. Lorna reichte es ihm. Es war eine E-Mail von Professor Block. Lorna half ihm, sich im Kopfkissen aufzurichten. Neugierig begann er zu lesen.
»Die Mail ist ja schon vor über einer Woche abgeschickt worden. Liegt bestimmt an der gestörten Funkverbindung. Naja.«
Er rieb sich die Augen und las weiter. »Mein lieber Johnny Elm, bitte entschuldigen Sie, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Die letzten Wochen an der Klinik waren sehr anstrengend. Eine Massenkarambolage auf der Autobahn hat uns jede Menge Arbeit beschert. Seit langem hatten wir nicht mehr derart viele Schwerverletzte auf einmal zu versorgen. Für einige von ihnen kam jede Hilfe zu spät. In solchen Momenten ist das Gefühl der Ohnmacht allgegenwärtig. Doch welche Konsequenzen sollte man daraus ziehen? Den Beruf wechseln? Sicher nicht. Schon gar nicht, wenn man wie ich offiziell ohnehin bereits im Ruhestand ist. Sie fehlen hier wirklich sehr, Johnny. Ihr fachliches Können, Ihr ausgeprägter medizinischer Instinkt und nicht zuletzt Ihr heiteres, ausgeglichenes Wesen. Von Ihren Kollegen soll ich Sie an dieser Stelle übrigens ganz herzlich zurückgrüßen. Aber ich spreche hier nur von meinen Befindlichkeiten. Wie geht es Ihnen denn? Ich hoffe, nach den anfänglichen Turbulenzen hat sich für Sie alles ein wenig normalisiert und Sie können den Beruf des Schiffarztes nun von der Pike auf erlernen. Und das meine ich frei von Ironie. Nun ja, mein lieber Johnny, was ich damit letztlich zum Ausdruck bringen will, ist, ich hoffe, es geht Ihnen gut, dort, wo Sie gerade sind. Und wenn Ihnen danach ist, lassen Sie mir gerne eine kleine Nachricht zukommen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Machen Sie es gut. Ahoi und herzliche Grüße. Ihr Maximilian Block.
Ach, verflixt, Stäubesand, jetzt passen's doch auf, wo Sie mit Ihrem Akkuschrauber rumschrauben.
Vierlinger sprang erschrocken zur Seite.
»Vielleicht sollten Sie lieber aufpassen, dass Sie mit Ihren zwei linken Händen nicht ständig und überall im Weg sind. Man könnte fast meinen, Sie sind zum ersten Mal mit dem Bau eines Unterwassersonars beschäftigt.«
»Ha, zum ersten Mal. Ich habe mich schon mit Unterwassersonartechnik befasst. Da hatten Sie noch nicht einmal das Abitur. Haben's überhaupt Abitur?«
»Arroganter Schnösel, wenn dem tatsächlich so wäre.«
»Ah, bezweifeln Sie das etwa?«
»In der Tat. Denn wenn es tatsächlich so wäre, wie Sie sagen, gelänge es Ihnen erstaunlich gut, Ihre Fachkenntnisse von mir und Herrn Browny zu verstecken. Die Tatsache, dass ich nicht wie Sie ständig mein Halbwissen in die Welt hinausblärre, ist kein Zeichen für fehlende Kompetenz.« »Verdammt, Sie sollen mit dem Akkuschrauber aufpassen, habe ich gesagt.«
An diesem Punkt hatte Browny genug. Knurrend riss er dem verdatterten Stuyvesant den Akkuschrauber aus der Hand.
»Vielen Dank, Vierlinger. Jetzt haben Sie mit Ihrer unsachlichen Streitlust unseren wichtigsten Verbündeten vergrätzt.«
Browny sagte nichts. Stattdessen setzte er den Akkuschrauber an und brachte die von Stuyvesant schief eingedrehten Schrauben in die richtige Stellung. Die beiden Männer sahen ihm interessiert zu.
»Wenn wir weiterhin so gut vorankommen, können wir das Sonar eventuell schon heute Abend in Betrieb nehmen. Mein Gefühl sagt mir, dass die von uns gesuchten Tiere sich ganz in der Nähe aufhalten.«
Stuyvesant war voller Tatendrang.
»Sie sollten sich bei der Forschungsarbeit vielleicht ab und zu weniger von Ihrem Gefühl als von Tatsachen leiden lassen, aber da...«
»Wie schön, Vierlinger, dass Sie mir, was den Aufenthaltsort der Canugensis betrifft, zustimmen.«
Apropos Aufenthaltsort.«
Vierlinger hielt inne.
»Wo hält sich denn eigentlich Ihre bezaubernde Tochter derzeit auf, mein lieber Herr Browny?«
»Ich denke, in der Küche bei Frau Rausch«,
brummte Browny, ohne Vierlingers Unterton zu bemerken. Mit einer letzten Schraube fixierte er die Metallblende an der linken Seite des Sonars.
»Sie haben da wirklich ein ausgesprochen hübsches Mädchen zustande gebracht. Ausgesprochen hübsch«,
fuhr Vierlinger heiser fort, und seine Augen bekamen einen seltsamen Glanz, der Browny, wäre er ihm aufgefallen, bestimmt beunruhigt hätte. Moussant führte eine der beiden Tassen, die Mommsen ein paar Minuten zuvor serviert hatte, zum Mund und nahm einen tiefen Schluck des noch heißen Tees. Mit dem Ärmel seiner Jacke wischte er sich anschließend über den Mund.
»Und?« sagte er dann düster. »Haben Sie inzwischen darüber nachgedacht, was wir, nun ja, Wie wir, Sie wissen schon, es ist wegen Elm, Captain, dem Doktor.
Der Kapitän reagierte nicht. Reglos sah er aus dem Fenster. Mousson entging nicht, dass sein Körper von einem kaum merklichen Zittern ergriffen war. Gleich darauf schloss der Kapitän die Augen. Mit einem scharfen Ruck flog die Luke zum Vorderdeck auf. Lorna half Johnny, der in eine dicke Jacke gehüllt war, über die Schwelle. Sie beide hatten es für eine gute Idee gehalten, einen Ausflug an die frische Luft zu machen. Johnny ging es nach einem langen Mittagsschlaf etwas besser. Mommsen war so freundlich gewesen, ihnen einen der Liegestühle an einem windgeschützten Platz aufzustellen. Der sonst immer zu einem Plausch aufgelegte Steward war ihnen dabei ungewohnt wortkarg vorgekommen. Schweigend hatte er seine Arbeit verrichtet und war danach großlos unter Deck verschwunden. Sein Verhalten gab Lorna zu denken. War ihm von Adlers Kabine doch mehr vorgefallen, als Johnny zugeben wollte? Natürlich konnte sie nicht zwingen, ihr etwas zu verraten, aber waren Johnny und sie nicht so etwas wie Freunde? Seufzend ließ Johnny sich in den Liegestuhl sinken. Lorna breitete eine Decke über ihn. Die Luft war, wie in diesen Breiten üblich, warm und feucht, Johnnys Körper aber nach allem so ausgezehrt, dass er selbst bei diesen Temperaturen fröstelte. Als Lorna sicher war, ihn ausreichend versorgt zu haben, legte sie ihre Jacke auf die Planken und setzte sich neben ihn. Eine Weile sahen sie gedankenversunken über das tiefblaue Wasser. Von Achtern hörte man dumpfes Hämmern und das hochtourige Summen eines Akkuschraubers. Mit schläfriger Stimme sagte Johnny schließlich:
»Lorna, das ist wirklich ein sehr schöner Name. Haben dort, wo du herkommst, alle so schöne Namen?«
Sie sah verwundert auf.
Meinte er die Frage ernst oder kehrte eventuell das Fieber zurück?
»Mein richtiger Name ist eigentlich Pensa Kula Fanada Livesuma Samuga Dane. Das bedeutet Mädchen, dessen Vater es mehr liebt als sein eigenes Leben.«
Johnny hob träge die Augenlider. »Du heißt gar nicht Lorna?«
Sie lächelte. »Doch, hier schon. Oder hättest du dir meinen anderen, richtigen Namen merken können?«
»Wahrscheinlich nicht auf Anhieb.«
»Siehst du, und den Leuten, die ich in meiner ersten Zeit in Hamburg getroffen habe, ging es ähnlich.«
»Und wie bist du auf Lorna gekommen?«
Sie kicherte. »Willst du das wirklich wissen?«
»Klar.«
Eines Abends war ich auf dem Weg von meinem Deutschkurs nach Hause und bin auf St. Pauli am Schaufenster einer Videothek vorbeigekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich davor angehalten habe. Jedenfalls, in der Auslage stand die DVD eines Films, Lorna, zu viel für einen Mann. Und da hatte ich meinen neuen Namen gefunden.
Johnny grinste.
Der gute alte Russ Meyer. Er beschloss, da die Geschichte einfach zu gut war, nicht nachzufragen, ob sie wirklich stimmte.
»Und dein Nachname, Hoi?«
»Stammt von dem Thai-Restaurant gleich neben meiner Wohnung. Tan Hoi oder so ähnlich. Die Leute dachten sowieso immer, ich sei aus Thailand.«
»Du bist wirklich eine Nummer, Lorna«,
sagte er lachend und zog sich die Decke bis zur Nasenspitze. Nach einer Weile fügte er nachdenklich hinzu:
»Und dein Vater, der dich mehr liebt als sein eigenes Leben, was ist mit dem? Vermisst er dich nicht fürchterlich?«
Johnny hatte diese Frage aus aufrichtigem Interesse gestellt. Nun aber, ohne Vorwarnung, ging plötzlich eine Veränderung in Lorna vor. Ihr Kinn begann zu zittern und ihre Stimme vibrierte sonderbar, als sie antwortete: »Mein Vater wollte nie, dass ich von ihm fortgehe.« Johnny registrierte beunruhigt, dass Lornas Gesicht einen entrückten Ausdruck angenommen hatte, einen, den er noch nie an ihr gesehen hatte.
»Habe ich etwas Falsches gesagt?«
Sie antwortete nicht. Ihre Miene blieb reglos. Über ihr Gesicht liefen Tränen. Seit gut einer halben Stunde hatten Mousson und der Kapitän kein Wort mehr miteinander gewechselt. Stumm gingen sie ihrer Arbeit nach. Mousson war nach wie vor verstimmt darüber, dass der Kapitän seine Bedenken nicht ernst nahm. Die beiden Paläontologen brachten Unglück, da war er sich sicher. Auf die Instinkte der Inuit konnte man vertrauen. Das hatte ihn die gemeinsame Zeit auf verschiedenen Walfängern gelehrt. Wenn er dem Kapitän nur hätte beweisen können, dass seine Ahnungen mehr waren als bloße Spökenkickerei. Grübelnd sah er durch das Fenster nach Backbord und erschrak. Ohne den Kopf von dem, was er sah, abzuwenden, griff er zum Bordfunkgerät und schlug Alarm.
Lorna, bitte glaub mir doch.
Johnny hatte sich im Liegestuhl aufgesetzt. Sein Oberkörper war zur Seite geneigt. Mit beiden Händen rüttelte er sanft an Lornas Schulter.
Es war wirklich nicht meine Absicht, dich irgendwie zu verletzen.
Lorna reagierte nicht. Ausdruckslos starrte sie vor sich auf den Boden. Über ihre Wangen zogen sich breite Tränenspuren.
Lorna, bitte, sprich mit mir.
Der Decklautsprecher über ihnen knackte laut. Moussons Stimme ertönte. Er sprach langsam. Sein ruhiges Timbre verriet nichts von dem Schrecken, den der Inhalt seiner Durchsage transportierte.
Achtung, Achtung! Allen auf dem Oberdeck befindlichen Personen wird befohlen, umgehend Schutz in einem der tiefer liegenden Decks zu suchen. Ich wiederhole, umgehend!
Der Lautsprecher verstummte. Wenig später knisterte es erneut in der Leitung und Moussan wiederholte seinen Text. Diesmal jedoch war der Horror in seiner Stimme offen hörbar. Zunächst nicht mehr als irritiert, erhob Johnny sich, so schnell es seine Kräfte zuließen, aus dem Liegestuhl. Lorna hockte nach wie vor apathisch auf dem Boden.
Er musste sie irgendwie zum Aufstehen bewegen. Seine Knie zitterten. Wie schwach er sich immer noch fühlte. Was war los? Warum machte Moussan solche Durchsagen?
Als er aus dem Windschatten des Deckaufbaus trat, sah er den Grund. Havarie. Das Bild, das ich Ihnen von der Brücke aus bot, hatte Moussan, seitdem er zur See fuhr, bereits zweimal gesehen. Er kannte Kameraden, denen dieser Anblick nur einmal vergönnt gewesen war und die ihn mit ihrem Leben bezahlt hatten. Freak Wave nannten sie es, Monsterwelle, oder wie die deutschen Seeleute, Kavenzmann. Doch egal, welchen Namen man diesem Ungeheuer gab, es brachte stets die gleiche Zerstörung, Leid und nicht selten den Tod. Es kam aus dem Nichts und verschwand binnen kurzer Zeit wieder dorthin. Und wer es überlebte, dem fehlten hernach die Worte, es den Zuhausegebliebenen in seiner ganzen Grauenhaftigkeit begreiflich zu machen. Eine pechschwarze Wand aus Wasser türmte sich vor ihnen auf, an die 30 Meter hoch, und es gab kein Entrinnen. Beizudrehen hatte keinen Sinn, dann würde die Wucht der Welle sie von der Seite treffen und das Schiff wie ein Spielzeug unter Wasser drücken. Die einzige Chance, die ihnen blieb, war, dem Monster voller Verachtung die Zähne zu blecken, ihm den Bug entgegenzustemmen und es abzureiten. Wenn die Maschine mitspielte. Ganz ruhig war es mit einem Mal. Jede Bewegung schien sich in Zeitlupe zu vollziehen. Wieder musste Moussan an die Felsstrände der Bretagne denken und an einen kleinen Mischlingsköter namens Henri, den er nun nie besitzen würde. Ohne die ramponierte Lampe an der Decke wäre es stockdunkel gewesen. Die Welle, die auf sie zuraste, schluckte alles Licht. Kein Brodeln, kein Tosen war zu hören, nur ein feines Summen und das Ächzen der Elmsfeuer. Die alte Dame ahnte, was ihr blühte. Da war Moussan sich sicher. Ohne hinzusehen, griff er in eine Schublade unter dem Kartentisch und zog eine Art Kälberstrick hervor. Einen zweiten warf er dem Kapitän zu. Sie beide wussten, was zu tun war, und es blieb ihnen dafür kaum genügend Zeit. Das hochfrequente Summen mischte sich nun mit einem tiefen Brummen. Der Kapitän legte sich den Strick um den Brustkorb und wickelte, die Fenster sicherheitshalber im Rücken, sein anderes Ende um einen der Metallpfeiler im hinteren Teil des Raums. Wenn das Schiff in wenigen Sekunden auf die Welle traf, würde das Glas bersten und das Wasser alles fortspülen, was nicht festgezurrt war. Wenn er schon sterben musste, dann aufrecht stehend und auf der Brücke, seiner Brücke, als letzter Dienst, den ein Kapitän seinen ihm Anbefohlenen erweisen konnte. Moussan stand breitbeinig hinter dem Steuer. Seinen Oberkörper hatte er fest mit dessen Sockel verknüpft. Nichts würde ihn nunmehr von diesem Platz vertreiben, auch keine Welle, die direkt aus der Hölle kam. Dann war es soweit. Mit lautem Stöhnen bohrte der Bug sich in die Wasserwand und Moussan sah der Todfeindin direkt ins Gesicht. Ein ohrenbetäubendes Tosen brach über sie herein, ein abgründiges Donnern, jede im Rumpf verschweißte Stahlniete ächzte auf, als das Schiff sich aufrichtete. Moussan kniff die Augen zusammen und setzte die Maschine auf volle Kraft voraus. Johnny hatte es gerade noch geschafft, Lorna vom Boden hochzureißen und sie mit letzter Kraft durch die wild hin- und herschlagende Lukentür zu schubsen. Dort lagen sie nun, zu schwach, sich weiter zurückzuziehen, und warteten. Nach und nach kam Lorna zu sich, rückte näher an ihn heran und schmiegte sich schutzsuchend an seine Brust.
Das Bild der gewaltigen, nachtschwarzen Welle von der Größe eines mehrstöckigen Hauses hatte sich Johnny in die Netzhaut gebrannt. Sobald er die Augen schloss, sah er das Ungeheuer auf sie zurollen. Was würde mit ihnen passieren? Tief in sich drin wusste er die Antwort bereits. Er legte seinen Arm fest um Lornas Schulter und vergrub sein Gesicht in ihrem Haar. Wie gut es duftete. Vielleicht war dies das letzte Mal, dass er etwas so Schönes roch. Ein Beben ging durch das Schiff. Ein infernalisches Rauschen brandete über sie hinweg und beide spürten, wie das Vorderschiff sich langsam hob. Als wären sie ein ungesicherter Teil der Ladung, begannen sie, den dunklen Korridor hinunterzurutschen. Immer größer wurde das Gefälle und immer höher ihr Tempo. Panisch ruderte Lorna mit den Armen, in der Hoffnung, einen Wandvorsprung zu fassen zu kriegen, der Halt bot. Mit den Fingern kratzte sie dabei über Johnnys Wange und hinterließ mehrere Reihen blutiger Striemen. Johnny spürte den Schmerz nicht. Mit seinem ganzen Körper stemmte er sich zwischen die Wände des Gangs. Es gelang ihm nur kurz, sich dort zu halten. Als das Schiff sich weiter aufrichtete, stürzte Lorna über ihn hinweg und riss ihn mit sich fort. Kopfüber schossen sie den Korridor entlang und krachten nach einigen Metern ungebremst in die Stahltür an dessen Ende. Benommen rollte Johnny sich von Lorna herunter, sah, dass sie noch bei Bewusstsein war. Welch ein Glück. Das Glück hielt jedoch nicht lange an. Sekunden später nämlich senkte der Bug sich wieder. Das Gefälle nahm schlagartig ab. Die Elmsfeuer legte sich auf die Seite. Wehrlos wurden sie mit dem Rücken auf die linke Wand des Flurs geschleudert. Das höllische Brausen nahm weiter zu. In diesem Moment wusste Johnny, was passieren würde. Sie mussten weg von hier. Ohne darüber nachzudenken, ob seine Kräfte dafür ausreichten, robbte er zu der Stahltür, die zuvor ihren Fall gebremst hatte, und versuchte, sie zu öffnen. Das verdammte Ding klemmte. Es musste sich in der Schräglage verzogen haben. Immer lauter wurde das Tosen. Mit dem eisernen Willen des Verzweifelten zerrte Johnny an der Klinke, trat gegen das Metall, um es zu lockern, immer und immer wieder, vollkommen mechanisch. Und schließlich gelang es ihm tatsächlich, die Tür zu öffnen. Lorna verstand, was er vorhatte, und schleppte sich über die Schwelle in den Treppenaufgang dahinter. Das Letzte, was sie durch die sich schließende Tür sahen, war, wie die Luke zum Vorderdeck barst und schwarzes Wasser den Korridor entlang auf sie zuschoss. Das fortwährende Brüllen glich dem eines angeschossenen Tieres. Und nun, da alles vorüber und der Lärm verklungen war, konnte jeder es hören. Professor Stuyvesant lag auf dem Achterdeck und hielt sich mit beiden Händen den Schädel. Blut quoll zwischen den Fingern seiner rechten Hand hervor. Und als Browny sich über ihn beugte, schrie er diesem seine Angst und seinen Schmerz mitten ins Gesicht. Dank seiner Umsicht, seiner Erfahrung auf See und der Durchsage Moussons hatte Browny es rechtzeitig unter Deck in Sicherheit geschafft. Professor Vierlinger ebenfalls. Nur Stuyvesant war so in die Arbeit an dem Sonar und seinen Vortrag über dessen Nutzen vertieft gewesen, dass er jeden Warnhinweis ignoriert hatte. Dann war alles sehr schnell gegangen. Wie ein Orkan waren die Wassermassen über ihn hinweggefegt, und er wäre mit ihnen fortgespült worden, hätte er sich nicht in einem der Drahtseile verfangen, mit denen Browny das Sonar an Deck fixiert hatte. Durch die Spannung, unter der die Drähte standen, waren diese allerdings scharf wie Rasierklingen. Und einer von ihnen hatte Stuyvesant seine noch verbliebene Ohrmuschel glatt vom Schädel getrennt. Die Folgen waren nun ein beachtliches Blutbad und nicht enden wollendes Geschrei. Browny hatte für gewöhnlich Nerven aus Stahl. Zudem war sein Körper von Kindesbeinen an mit Schmerz vertraut. Was er jedoch nicht ertragen konnte, war, wenn jemand seiner Meinung nach grundlos jammerte.
»Herrgott, es war nur ein Ohr«,
schrie er Stuyvesant an und fuhr sich dabei wütend über seinen Beinstumpf. Er überlegte, wie konnte er diesen völlig verzärtelten Akademiker zum Schweigen bringen, ohne ihm noch mehr Schmerzen zuzufügen. »Ach«, warf er seine Bedenken schließlich über Bord. »Ich bin nicht Elm, mit seinem komischen Eid und seiner falschen Rücksichtsnahme«, holte aus und verpasste Stuyvesants anderer, bereits verheilter Gesichtshälfte eine kräftige Ohrfeige. Das Geschrei verstummte augenblicklich. Gemeinsam mit dem feixenden Vierlinger machte Browny sich nun daran, den Verletzten zur Krankenstation zu bringen. Die Männer auf der Brücke sahen ein Bild der Verwüstung. Die Scheiben immerhin hatten dem Ansturm des Wassers standgehalten. Moussant löste die Stricke um seine Brust, half dem Kapitän dabei, dasselbe zu tun, und ging dann durch die zerbeulte Tür ins Freie. Die Stimmung, die ihn dort empfing, war seltsam surreal. Die See war völlig ruhig, weiße Schaumkronen tanzten auf kleinen Wellen. Nichts deutete darauf hin, was sich noch Minuten zuvor abgespielt hatte. Nichts, außer einem Schiff, dessen Anblick selbst einem sturmgeprüften Seemann die Tränen in die Augen trieb. Mousson stieg die Metalltreppe hinab auf das Vorderdeck und bahnte sich einen Weg durch das Trümmerfeld. Die Wucht der Welle hatte einen der beiden Ladekräne wie einen Strohhalm abgeknickt. Im Fallen hatte er einen Großteil der übrigen Deckaufbauten zerschlagen. Abgerissene Bauteile, Holz, Metall und Glas lagen, sofern sie nicht fortgespült worden waren, überall auf den Planken verstreut. Mousson kletterte über ein völlig verformtes Stück Eisen, das einmal das Endrohr eines Lüftungsschachts gewesen war, und dann sah er es. Die Welle hatte auch die komplette Rückseite des Schornsteins einfach weggerissen. Zurückgeblieben war ein schwarzer, verblüffenderweise rauchender Krater mit eingedrückten Wänden aus verdrehtem Blech. Wie viel Salzwasser mochte über diesen Zugang in den Kessel geschossen sein? Dass die Maschine überhaupt noch lief, war vermutlich allein Brownies begnadeten Maschinistenhänden zu verdanken. Sehr viel länger durften sie ihr Glück allerdings nicht auf die Probe stellen. Früher oder später nämlich würde der Kessel dank des zerstörten Abzugs zu viel Druck aufbauen und einfach explodieren. Sie mussten schleunigst den nächsten für ihr Schiff geeigneten Hafen anlaufen und die Schäden beheben lassen. Mousson verspürte ein mulmiges Gefühl, wenn er daran dachte, wie lange diese Havarie den Fortgang ihrer Fahrt hinauszögern würde. Hinter ihm erklangen Schritte. Er drehte sich um und sagte: »Kein schöner Anblick, was, Captain?« Der Kapitän gab keine Antwort. Schweigend sah er sich auf dem Deck um. Sein linkes Augenlid zuckte.
»Wir werden um ein Trockendock nicht herumkommen, schätze ich, Captain. Ich kann nicht ausschließen, dass uns dieses Höllending ein Abschiedsgeschenk im Rumpf hinterlassen hat. Hatten Sie schon Gelegenheit, unsere Position zu ermitteln? Schwer einzuschätzen, wie weit es uns wieder auf den Atlantik hinausgetrieben hat.«
Der Kapitän reichte Mousson schweigend einen Zettel mit ihren Positionskoordinaten. Mousson las und sah den Kapitän dann verwundert an.
»Nicht hinausgetrieben, in den Golf von Mexiko hineingetrieben.«
Er kniff prüfend die Augen zusammen.
»Dann ist das am Horizont nicht die Küste Floridas, sondern Louisiana.«
Der Kapitän nickte. Moussons Miene verfinsterte sich.
»Nein, Captain, das ist nicht Ihr Ernst.«
Der Kapitän blieb reglos. Moussons Kiefer begann nach alter Gewohnheit zu malen. Seine Hand schabte nervös über das zerfurchte Gesicht.
»Nein, nicht in den Hafen von New Orleans, Captain. Warum nicht Baton Rouge oder Port Arthur, drüben in Texas?«
Der Kapitän schloss die Augen, und Mousson entging das Zittern nicht, das seinen Körper ergriff. Er verstand.
Leichtheit. Wenn es an Bord der Elmsfeuer jemanden gab, der dem Zwischenfall mit der Monsterwelle etwas Gutes abzugewinnen vermochte, dann war es Crescentia Rausch. Mit dem Verlassen des Bermuda-Dreiecks hatte sich der Empfang ihres Radios schlagartig gebessert. Nicht die kleinste Interferenz trübte mehr ihren Hörgenuss. Entsprechend gut war ihre Laune. Trotz der Berge von zerbrochenem Geschirr, die das Aufbäumen des Schiffes auf dem Küchenboden hinterlassen hatte. Im nächsten Hafen, den sie anliefen, würde sie einfach neue Tassen und Untertassen kaufen. Am großen Esstisch waren alle Plätze belegt. Johnny, Lorna, Brovny, Rosina und die beiden Forscher löffelten aus einem zwischen ihnen stehenden Topf Suppe. Jeder hoffte, ein gefüllter Magen werde ihn den zurückliegenden Schrecken vergessen lassen. Stuyvesants rechte Gesichtshälfte lag unter einem großen Verband. Manchem der Anwesenden fiel gar nicht auf, dass er sich diesmal auf der anderen Seite befand. Doch trotz seiner Verwundung war Stuyvesant bereits wieder in Streitlaune.
»Ich bin Ihnen selbstverständlich dankbar, Herr Brovny, dass Sie mich so schnell auf die Krankenstation gebracht haben. Wer weiß, ob ich ohne Sie nicht...«
»Das wären Sie mit Sicherheit«, unterbrach Johnny ihn und grinste Brovny hinter vorgehaltener Hand zu.
»Dass Sie mich zuvor allerdings geschlagen haben, noch dazu im Bereich einer nicht vollständig ausgeheilten Gesichtswunde, wird ein juristisches Nachspiel haben, das verspreche ich Ihnen.«
»Man könnte«, schaltete Johnny sich erneut ein, »den Sachverhalt auch anders bewerten.«
»Da bin ich jetzt aber mal gespannt«, grinste Vierlinger, der das Drama unverletzt überstanden hatte.
Johnny ließ sich durch die Sticheleien nicht aus der Ruhe bringen. Durch sein beherztes Zugreifen nämlich hat Herr Brovny eine Panik an Deck verhindert, deren Auswirkungen die Kapazität unserer Krankenstation mit Sicherheit überschritten hätten. Er bemühte sich, bei dem, was er sagte, ernst zu bleiben. Brovny verzog ebenfalls keine Miene und schwieg. Stuyvesant sah ein, dass er in dieser Runde keine Verbündeten finden würde, und gab auf.
»Das Wichtigste ist doch«, ergriff Vierlinger noch einmal das Wort, »dass unser beinahe fertiggestelltes Unterwassersonar den Zwischenfall wie durch ein Wunder heil überstanden hat. Ich konnte mich bereits davon überzeugen, dass bis auf einige kleine Dellen jede Schraube noch an ihrem Platz sitzt.«
Er sah seinen Kollegen Stuyvesant mitleidig an und fügte hinzu, »also bei dem Sonar.« Stuyvesant überhörte auch diese Spitze gegen sich.
»Das sind aber wirklich hervorragende Neuigkeiten«, sagte er stattdessen und räusperte sich salbungsvoll. »Dann würde ich vorschlagen, dass wir, sobald dieses lästige Pfeifen aus meinem Gehörgang verschwunden ist, mit unseren Forschungen fortfahren.«
»Darüber, wann Sie mit Ihren Forschungen fortfahren, sollte in jedem Fall ein Arzt entscheiden«, gab Lorna zu bedenken.
»Was das betrifft, muss ich Frau Hoy recht geben«, sagte Johnny.
Brovny konnte über so viel Albernheit nur den Kopf schütteln. Er stand auf und nahm Rosina bei der Hand.
»Sie wollen doch nicht etwa schon aufbrechen«, rief Vierlinger aufgeregt.
»Ich habe viel Arbeit«, brummte Brovny und zog Rosina sanft zum Ausgang. »Außerdem will ich mehr Zeit mit meinem Kind verbringen.«
Er warf einen vielsagenden Blick in Richtung Köchin. Crescentia Rausch grinste zufrieden und nickte Rosina mit gespielter Strenge zu.
»Falls Sie jemanden brauchen, der ein bisschen auf Ihre Tochter Acht gibt«, Vierlinger hob die Hand.
Diesmal entging auch Brovny sein schmieriger Unterton nicht. Er ließ Rosina los und ging drohend auf Vierlinger zu. Der sprang auf und versteckte sich erschrocken hinter Crescentia Rauschs breitem Rücken.
»Nix für ungut, Herr Brovny, das war natürlich nur Angebot.«
»Noch so ein Angebot«, knurrte Brovny. »Und ich schneide Ihnen die Eier ab und stecke sie Ihnen ins Maul. Dann haben Sie etwas, worauf Sie Acht geben können.«
Sein Blick ließ keinen Zweifel daran, dass er seine Drohung in die Tat umsetzen würde. Vierlinger wurde blass. Brovny drehte sich wortlos um und verließ Rosina an der Hand die Küche. Alle schwiegen. Vierlinger und Stuyvesant löffelten geduckt ihre Suppe. Crescentia Rausch stand vom Tisch auf und legte die benutzten Löffel in die Spüle. Als sie sich wieder setzte, fiel ihr auf, dass Lorna und Johnny einen reichlich geknickten Eindruck machten. Sie rückte zu den beiden auf.
»Welche Laus ist euch denn über die Leber gelaufen?«
Die zwei sahen sich verunsichert an. Crescentia Rausch erkannte jedoch auch ohne eine Antwort, womit sie es zu tun hatte. Sie lächelte wissend, trank einen Schluck Wasser und atmete tief durch.
»Ich glaube, ich muss euch da mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen.«
Sie unterbrach sich kurz und wandte sich den beiden Forschern zu.
»Entschuldigen's bitte, die Herren, aber wir hätten hier etwas unter sechs Augen zu besprechen. Müssen Sie nicht dringend etwas erforschen?«
Stuyvesant schüttelte den Kopf. Vierlinger verstand als erster. Wortlos fasste er seinen begriffsstutzigen Kollegen am Arm und ging mit ihm zur Tür. Als die drei unter sich waren, begann Crescentia Rausch zu erzählen.
»Eins muss man dieser Mississippi lassen. Er ist eine verdammte Schönheit.«
Mousson blinzelte gegen die grelle Sonne und spuckte achtlos ein zerkautes Streichholz zur Seite.
»Ja, eine verdammte Schönheit. Was man von unserer Elmsfeuer derzeit nicht behaupten kann.«
Sein Blick wanderte über das Vorderdeck, auf dem Mommsen und er selbst notdürftig das Gröbste durcheinander beseitigt hatten. Nach wie vor lag der abgeknickte Ladebaum quer über dem Vorschiff. Sie hatten ihn lediglich provisorisch mit Tauen fixiert. Bis zum Erreichen des Reparaturdocks musste das genügen. Mousson hustete rasselnd und spie seinen Auswurf in die leere Teetasse des Kapitäns.
»Verzeihen Sie, Captain, aber ich muss mir kürzlich einen Katarr zugezogen haben.«
Er hustete erneut. Der Kapitän schob angewidert die Tasse von sich. Mousson lauschte auf das bei genauem Hinhören unregelmäßige Rattern des Dieselmotors. Er runzelte die Stirn.
»Die Maschine klingt wirklich nicht gesund.
Aber Brovny hat versprochen, dass sie bis New Orleans durchhält. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Ich habe mir den Kessel angesehen. Darauf würde niemand mehr einen müden Cent verwetten.
Seine Miene verdüsterte sich. Er suchte nach den richtigen Worten, um fortzufahren.
Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten einen großen Bogen um diese Stadt machen, Captain. Sein Einfluss auf diesen Ort ist größer, als uns lieb sein kann. Warum nicht Port Arthur, Captain?
Der Kapitän erwiderte nichts, und Mousson wusste auch ohne hinzusehen, dass allein der Gedanke an ihn, dessen Namen sie an Bord dieses Schiffes niemals aussprachen, seinen Körper zum Erstarren brachte. In der Ferne zeichneten sich bereits die Umrisse jener Stadt ab, die Mousson am liebsten gemieden hätte.
»Ich sehe heute vielleicht nicht mehr so aus, aber auch mir waren zu bestimmten Zeiten die Irrungen und Wirrungen der Liebe nicht völlig fremd.«
Lorna und Johnny sahen Crescentia Rausch mit großen Augen an. Was wollte sie ihnen damit sagen? Als sie es schließlich verstanden, starrten sie verlegen vor sich auf die Tischplatte. Crescentia Rausch fuhr mit leiser Melancholie in der Stimme fort.
»Ach, besagte Irrungen und Wirrungen waren in meinem Fall allerdings von einiger Tragweite und weniger leicht zu beheben, als sie es mir in eurem Fall zu sein scheinen.«
Sie machte eine kurze Pause. Lorna und Johnny blickten wieder auf. In Lornas Augen schimmerten Tränen. Die Köchin legte ihr die Hand auf den Arm und seufzte.
»Ach, ich war, Mr. Wissen, ab meinem 18. Lebensjahr Schwester im Orden der heiligen Walpurga, im Kloster von, ach, der Ort tut hier eigentlich nichts zur Sache.«
Sie hielt noch einmal inne und sagte dann, deutlich leiser,
»Ich habe diese Geschichte bisher noch nie jemandem erzählt, und wenn herauskommt, dass ich...«
Sie schloss die Augen und gab sich dann einen Ruck.
»Ach, was soll's, das hier ist schließlich ein Notfall. Ihr braucht nun ja... Vielleicht kann diese Geschichte eine Hilfe für euch sein.«
»Mit einem Dieselmotor ist es wie mit euch Kindern. Er macht selten, was er soll. Aber wenn man ihm hin und wieder die Ohren langzieht, dann spurt er, wenigstens für ein Weilchen.«
Brovny fuhr Rosina mit seiner ölverschmierten Pranke sanft über den Kopf und schlug anschließend mit einem großen Hammer mehrmals kräftig gegen eine bestimmte Stelle der verbeulten Maschine. Rosina hörte ihrem Vater schweigend zu. Sie hielt zwei unterschiedlich große Schraubenzieher mit den Griffen nach oben in den Händen und tat so, als handle es sich dabei um zwei Puppen, die miteinander sprachen. Brovny runzelte die Stirn. Seine Augen bekamen einen melancholischen Schimmer.
»Ich weiß, Rosina, ein Maschinenraum ist kein Ort für ein kleines Mädchen wie dich. Aber was hätte ich denn machen sollen? Deine Mama...«
Er stockte. Sein Atem wurde unruhig. Gleich darauf hatte er sich jedoch wieder im Griff.
»Ich hab dich lieb, Rosina«,
brummte er leise genug, dass Rosina es im Dröhnen der Maschine nicht hören konnte. Das Mädchen ließ für einen Moment sein Spielzeug ruhen und lächelte den Vater an. Das Telefon an der Wand des engen, überhitzten Raums schrillte. Brovny erhob sich mühsam, humpelte darauf zu und nahm ab. Er musste sich konzentrieren, um bei dem Lärm etwas zu verstehen. Da nickte er.
»Ja, verstanden, Herr Mousson. Alles klar machen zum Einlaufen in den Hafen.«
Und legte auf. Als Crescentia Rausch ihre Geschichte beendet hatte, wussten Lorna und Johnny nicht, wie sie reagieren sollten. Was sie gehört hatten, war einfach zu ungeheuerlich. Nach einer Weile des Schweigens fragte Lorna schließlich,
»Und Sie haben es wirklich geschafft, Ihre Beziehung zu diesem Bruder Ignatius, Bruder Ignatius 12 Jahre lang geheim zu halten?«
14. Es waren 14 Jahre.« Crescentia Rausch glättete versonnen die Falten ihrer Schürze.
»Wie hält man denn 14 Jahre lang geheim, dass man ineinander verliebt ist und...«
»Ja nun«, seufzte Crescentia Rausch.
»Ihr dürft nicht vergessen, dass Bruder Ignatius und ich in unterschiedlichen Klöstern zu Hause waren. Seines war 17 Kilometer von unserem entfernt. Und anfangs haben wir uns nur sommers bei der Feldarbeit, zu der wir beide ausrücken durften, gesehen und...«
Sie lächelte.
»Während der Festgottesdienste im Dorf, deren Besuch uns ebenfalls erlaubt war.«
Ihr Gesicht wurde wieder ernst.
»Aber reden durften wir überhaupt nicht miteinander, Unsere beiden Orden waren ja einem Schweigegelübde unterworfen. Ihre Augen blitzten. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich heute nicht mehr ohne Beschallung auskomme. Naja, wie auch immer. Sprechen durften wir jedenfalls nur während des Gebets. Und so haben wir uns zwischen den Vaterunsers und Ave Marias miteinander unterhalten. Vorsichtig natürlich, damit niemand es merkt. Aber es muss doch jemand mitbekommen haben, dass... Ja, merkwürdig, nicht wahr? Sehr lange ist es wirklich niemandem aufgefallen. Ich glaube, die Brüder und Schwestern, vor allem die Älteren, waren schon so lange im Orden, dass sie vergessen hatten, wie verliebt sein aussieht. Oder vielleicht wollten sie es auch gar nicht merken. Wir haben ja selbst lange nicht gewusst, was mit uns passiert. So sehr war uns immer eingeredet worden, dass jedes Begehren Sünde ist. Sie seufzte erneut. Und ganz ehrlich, wem hätte ich mich denn anvertrauen sollen? Gott? Nicht ein einziges Mal hat er mir geantwortet. Vielleicht war ihm die Sache auch einfach zu banal. Sie verstummte. In Lorna aber arbeiteten ihre Worte weiter. Und als es dann doch aufgeflogen ist, ich meine, hat man wirklich versucht, sie zu... Crescentia Rauschs Lippen begannen zu zittern, ihre Augen wurden feucht. Ja, sagte sie tonlos und wiederholte das Unaussprechliche. Sie haben mich mit Armen und Beinen auf einem Tisch festgebunden und mit Weihwasser besprengt und dann haben sie mir immer und immer wieder gesagt, ich hätte den Satan in mir. Den Satan, könnt ihr das glauben? Aber tief in mir drin habe ich immer gewusst, dass es nur Liebe ist. Sie schluchzte und schlug die Hände vor das Gesicht. Am nächsten Tag bin ich abgehauen, ohne mich noch einmal umzusehen. Danach habe ich eine Zeit lang hier gearbeitet und dort Auskäufen. Und jetzt bin ich eben auf diesem Schiff, so weit weg wie möglich. Sie zog ein Taschentuch hervor und schneuzte sich laut. Und was, hauchte Lorna, ist aus Bruder Ignatius geworden? Sie presste gespannt die Lippen aufeinander. Ihre Finger waren fest ineinander verschlungen. Nun rannen Bäche von Tränen über Crescentia Rauschs Gesicht.
Ich hab seitdem nichts mehr von ihm gehört.
Die Brise, die die Pier entlang wehte, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie heiß und feucht es in der Stadt war. Die gedrückte Stimmung allerdings, die noch 2 Stunden zuvor in der Kombüse geherrscht hatte, schien davon wie weggeblasen. Crescentia Rausch hatte sich, kaum dass das letzte Seil am Kai verteut war, fröhlich winkend davongemacht, um Ersatz für das zu Bruch gegangene Geschirr aufzutreiben. Lorna und Johnny hatten mit ihr vereinbart, New Orleans gemeinsam zu erkunden, sobald sie ihre Einkäufe erledigt hätte. Beide, insbesondere Johnny, waren körperlich noch immer nicht wiederhergestellt. Johnnys Zustand hatte sich zwar deutlich gebessert, nach wie vor jedoch zog er den ruhigen Besuch eines Cafés jedem Trubel vor. Mousson hatte ihnen das Café du Monde im French Quarter empfohlen. Es sei zwar von Touristen bevölkert, aber schließlich seien sie ja ebenfalls welche und der Milchkaffee dort suche seinesgleichen. Er als Franzose könne das beurteilen. Mousson selbst und der Kapitän hatten für die nächsten Stunden genug mit der Überführung des Schiffs in das Dock zu tun. Brovny musste die Reparatur der Maschine vorbereiten und Rosina half ihm dabei, so gut sie konnte. Sie alle aber wunderten sich über Putzi Mommsen. Wie ein Schatten war er in den letzten Tagen über das Schiff gewandert, hatte an so gut wie niemanden das Wort gerichtet und war ansonsten unauffindbar gewesen. Natürlich ahnte Johnny, wo er sich aufhielt, wenn man ihn nicht sah. Er hatte jedoch beschlossen, fürs Erste auf Abstand zu ihm zu gehen, bis er selbst sich darüber klar geworden war, wie er mit den tiefschürfenden Erlebnissen in von Adlers Kabine umgehen wollte. Immer wieder hatte er versucht, die Puzzleteile in seinem Gehirn zu sortieren. Doch jedes Mal hatte das Chaos dort überhand genommen und die Stürme drohten in seinen Geist zurückzukehren. Schließlich hatte er es aufgegeben, vorerst. Es brauchte Geduld, viel mehr Geduld. Das verstand er nun. Von jetzt an würde er die Zeit für sich arbeiten lassen. Lorna und er hatten keine Schwierigkeiten gehabt, das Café du Monde zu finden. Moussons Beschreibung war präzise gewesen. Der Laden war tatsächlich pittoresk und erwartungsgemäß gut besucht, jedoch nicht überfüllt. Sie nahm an einem kleinen Tisch auf der Außenterrasse Platz. Die Sonne schien und vom anderen Ende des French Market, an dem das Café lag, wehten die Synkopen einer Streetband zu ihnen herüber. Die Stadt bot sich ihnen wie auf einem Reiseprospekt dar und Johnny war erleichtert, dass sie sich diesmal anders als in New York für einen zentralen Platz entschieden hatten, an dem kein Ärger auf sie warten würde. Eine freundliche Bedienung servierte ihnen elegant den von Mousson empfohlenen Milchkaffee und fragte, ob sie noch etwas wünschten. Sie verneinten. Alles war perfekt. Johnny streckte entspannt die Beine von sich und musterte Lorna mit zusammengekniffenen Augen. Sein Blick verunsicherte sie. Er merkte es daran, dass sie sich nervös immer wieder dieselbe widerspenstige Haarsträhne hinter das Ohr strich. Umgehend befiel ihn das Gefühl, etwas sagen zu müssen. »Schön, dass du mit mir hierher gekommen bist, Lorna.« Sie lächelte, sein Herz zog sich zusammen. »Ich hätte nicht gedacht«, fuhr er zögernd fort, »dass wir beide in absehbarer Zeit an einem Ort landen würden, der so viel Lebendigkeit und gleichzeitig so viel Ruhe und Frieden ausstrahlt.« Lorna entgegnete nichts, sondern sah interessiert dem Treiben auf dem Platz zu. Ihr Schweigen irritierte Johnny. »Ich wollte dir nur noch einmal sagen«, begann er erneut, »dass ich keinesfalls die Absicht hatte, dich traurig zu machen, als ich dich neulich nach deinem Vater...« Sie beugte sich nach vorne und legte ihm den ausgestreckten Zeigefinger auf den Mund.
»Psst!«
»Ich dachte nur, seitdem wir, ich meine du damals in New York...«
»Nein, sprich es nicht aus, bitte.«
Sie schüttelte leicht den Kopf, und Johnny erkannte, dass es ihr damit sehr ernst war. »Nur so viel«, ergänzte er noch, seine Stimme bebte. »Versprich mir bitte, dass du mit mir redest, wenn dir danach ist.« Sie nickte und ihre Augen sagten Danke. Prüfend nahmen sie einen tiefen Schluck aus ihren Kaffeeschalen. Mousson hatte nicht gelogen. Der Kaffee war magnifique. Johnny legte seine Hand auf Lornas Arm.
»Na, ihr zwei Turteltauben?«
rief jemand in der Nähe. Crescentia Rausch kam mit Riesenschritten auf sie zumarschiert, und Johnny schien es, als bewege sie sich im Rhythmus der Band im Hintergrund. Er musste schmunzeln.
»Herr Mousson war so freundlich, mir zu sagen, wo ich euch finde, und hier bin ich«, strahlte die Köchin.
Lorna und Johnny blinzelten gegen die Sonne.
»Seid ihr bereit für einen kleinen Ausflug?«
Sie nickten, tranken aus, legten das Geld auf die Tischdecke und standen auf. Crescentia Rausch war voller Tatendrang. Sie genoss es, festen Boden unter den Füßen und keine Verpflichtungen zu haben. Während Lorna und Johnny neben ihr her durch die malerischen Straßen des French Quarter wanderten, Basin Street, Rampart Street, Canal Street, sprudelte es aus ihr heraus.
»Mei, Sachen gibt es hier, die glaubt man nicht. Ich war am Ende meiner Shoppingtour in einem winzigen Laden für handgefertigtes Porzellan. Dort stand eine uralte, runzlige Verkäuferin hinter dem Tresen, Madame Schakalaka oder so ähnlich. Die hat mir, keine Ahnung, wie wir drauf kommen sind, von einem Mann erzählt, der vielleicht eine Lösung für...«
Sie senkte die Stimme.
»Euer Problem hat.«
Johnny sah zu Lorna hinüber und erkannte an ihrem Blick, dass sie ebenso wenig Ahnung hatte, von welchem ihrer vielen Probleme gerade die Rede war.
»Na, nun stellt euch doch nicht dümmer, als ihr seid, Kinder. Oder habt ihr etwa nicht verstanden, was ich euch heute Vormittag in der Küche erklären wollt?«
Lorna und Johnny sahen sich weiter ahnungslos an. Crescentia Rausch schüttelte mitleidig den Kopf und schwenkte einen handbeschriebenen Zettel vor ihre Nasen. Professor Rufus Cleanhead, Music and Magic Healing, stand schwer zu entziffern darauf. Und eine Adresse. Als noch immer keine Erkenntnis in ihren Gesichtern aufschien, fuhr Crescentia Rausch aufgeregt fort.
»Madame Schakalaka hat mir gesagt, dass es in dieser Stadt keinen besseren gibt, wenn es um Angelegenheiten des Herzens geht, also im weitesten Sinne.«
Lorna und Johnny starrten sie nun an, als seien sie darum gebeten worden, einen kreolischen Balztanz aufzuführen. Was war nur in diese Frau gefahren? Ein knittriges Weiblein und ein bisschen Hokuspokus, und schon ließ sie alle Vernunft fahren. Crescentia Rausch aber schien so überzeugt von dem, was sie sagte, dass sie schließlich nachgaben und sich von ihr in ein wartendes Taxi verfrachten ließen. Was sollte schon groß passieren, außer vielleicht, dass Crescentia Rausch enttäuscht wurde? Die Tatsache, dass sie den Weg nicht zu Fuß zurücklegen mussten, gab, zumindest für Johnny, schließlich den Ausschlag. Ihr Fahrer hieß Bechet, einfach nur Bechet, wie er sagte, und war dank der guten Südstaatenküche ausgesprochen wohlgenährt. Er grinste ein merkwürdig schiefes Grinsen, als Crescentia Rausch ihm den Zettel mit der Adresse unter die Nase hielt.
»Ah,
Sie wollen also zum Master Rufus?«
Sie nickten.
»Na dann«,
nuschelte Bechet, ließ den Motor an, legte krachend den ersten Gang ein und rauschte los.
Johnny beugte sich vom Rücksitz aus ein Stück nach vorne und fragte Bechet,
»Was läuft denn da gerade im Radio? Das klingt toll.«
Bechet drehte sich zu ihm um, dass Johnny himmelangst wurde. Sie könnten in den Gegenverkehr geraten und rief,
»Die kennen Sie nicht, Mister? Das sind die verdammten Neville Brothers, hier aus der Stadt. Meine Schwester Elaine hat eine Zeit lang in ihrer Band Posaune gespielt und mein Cousin Big Oliver und Aaron Neville hatten dieselbe Hebamme. Sie hören nicht viel Musik, was?«
Er richtete seinen Blick zurück auf die Fahrbahn und summte fröhlich vor sich hin. Johnnys Fuß wippte beschwingt im Rhythmus der Musik aus den klapprigen Lautsprechern. Es dauerte nicht lange, und sie hatten die gepflegten Touristengebiete hinter sich gelassen. Das Taxi bog nun in eine Straße ein, die wenig gemein hatte mit dem, was man aus den Reiseführern kannte. Der Asphalt war ein einziges Schlagloch, und die Häuser wurden mit jedem Meter, den sie fuhren, kleiner und ärmlicher, bis nur mehr windschiefe Holzhütten durch Vorgärten ein Stück zurückgesetzt die Fahrbahn säumten. Johnny erinnerte sich an die Fernsehbilder über den Hurricane Katrina. Nie hätte er gedacht, dass diese Eindrücke in der Realität an Härte und Hoffnungslosigkeit derart weit übertroffen wurden. Bechet schaltete das Radio aus. Viele der Häuser waren mit Brettern vernagelt. Zwischen den verlassenen Anwesen streunten Hunde und Katzen auf der Suche nach etwas zu fressen. An manchen Hauswänden ließ sich noch erkennen, wie hoch das Wasser bei der Katastrophe gestanden hatte. Lorna fragte mit belegter Stimme, »Was haben denn die Zahlen zu bedeuten, die dort überall neben den Haustüren geschrieben stehen?«
Bechet sah sie durch den Rückspiegel an.
»Die Zahlen bezeichnen die Anzahl der Toten, Ma'am, die man in den Häusern gefunden hat.«
Das Taxi rumpelte weiter über die kaputte Straße, und Lorna las 2, 2, 4, 2, 3, 6. Ganze Familien, einfach ausgelöscht. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Die Bebauung am Straßenrand nahm unterdessen immer weiter ab, und bald erreichten sie mehr oder weniger freies Feld. Crescentia Rausch sah verwundert durch die Heckscheibe.
»Sind Sie sicher, Bechet, dass Sie uns an den richtigen Ort bringen?«
»Ja, Ma'am, bin ich. Wir sind gleich da.«
Eine niedrige Mauer tauchte vor ihnen auf, die ehemals weiß getüncht gewesen sein musste. Jetzt waren die Steine verwittert und stellenweise Moos überwuchert. Hinter der Mauer erhob sich eine Reihe steinerner Aufbauten. Bechet hielt an.
»So, hier wären wir. Das macht $34.50.
Er streckte eine feingliedrige Hand aus.
»Ja, aber«, stotterte Crescentia Rausch, »das hier ist...«
»William Street 77«,
sagte Bechet in Erwartung des Fahrtgelds freundlich lächelnd.
»Ein Friedhof.«
»Nun, Sie wollten doch zu Professor Rufus Cleanhead, Ma'am, und hier sind wir.«
Bechet bedeutete seinen verdatterten Fahrgästen freundlich, aber bestimmt auszusteigen.
»Wieso haben Sie uns nicht gesagt, dass Professor Cleanhead...«
begann Lorna bereits in der offenen Tür.
»Tot ist?«
Bechet lachte. Lorna nickte.
»Keine Angst, er ist nicht tot, Ma'am, ganz und gar nicht. Gehen Sie einfach die rechte Gräberreihe bis zum Ende durch. Es ist das letzte Mausoleum auf der linken Seite. Und richten Sie dem Meister bitte einen schönen Gruß von mir aus. Sagen Sie ihm, Bechet würde bald mal wieder bei ihm vorbeischauen.«
Mit diesen Worten ließ er sie vor dem Eingang des Friedhofs stehen und brauste scheppernd davon. Johnny schob quietschend die rostige, hüfthohe Eisentür vor ihnen auf und betrat den Lonesome Hill Cemetery, als den ihn ein verblichenes Schild auswies. Obwohl es ein heller, sonniger Tag war, verströmte der Ort einen gehörigen Hauch Morbidität. Niemand war außer ihnen zu sehen. Allein eine alte, schwarz gekleidete Dame stand, die Hände gefaltet, vor einem der Grabsteine am hinteren Ende der Anlage. Johnny ließ seinen Blick über das Gräberfeld kreisen, und als seine Augen an ihren Ausgangspunkt zurückkehrten, war die Frau verschwunden. Die Köpfe bedächtig nach links gerichtet, gingen sie auf dem von Bechet genannten Pfad entlang. Zwischen den Granitplatten wucherte Unkraut. Ein Eichhörnchen nahm vor ihren Schritten Reißaus. Als sie das bezeichnete Mausoleum erreichten, erreichte auch ihre Ratlosigkeit den Höhepunkt. Henry Roland Byrd, 1918 bis 1980, stand in den auffallend gepflegten Stein gemeißelt. Hier sollten sie Professor Rufus Cleanhead finden? Belogen. Bichet hatte sie freundlich lächelnd belogen und eiskalt ausgenommen. Johnny unterdrückte seine Wut und fuhr mit der Hand über den glatten Marmor, als sich sein Hemdärmel in einem kaum sichtbaren Vorsprung verhakte. Aus dem Nichts erklang ein tiefes, schabendes Geräusch. Erschrocken traten sie einen Schritt zurück. Johnny zerrte an der Platte und bekam erleichtert den Ärmel wieder frei. Im selben Augenblick glitt vor ihren Augen die massive Steinplatte, die das Mausoleum verschloss, Zentimeter für Zentimeter zur Seite und gab einen schmalen Treppenabgang frei. Sie sahen einander unentschlossen an. Sollten sie es wirklich wagen? Crescentia Rausch schnaubte schließlich.
Ja, jetzt sind wir extra herkommen, um diesen Professor Rufus zu sehen. Jetzt gehen wir da auch hinein.
Ihrer Stimme war allerdings anzuhören, dass ihre Beherztheit auf einem sehr dünnen Fundament ruhte. Vorsichtig tastend nahm sie die erste Stufe. Nichts passierte. Also ging sie weiter.
»Wir können Frau Rausch doch nicht alleine gehen lassen«, sagte Lorna daraufhin energisch und tat ebenfalls einen Schritt in die Graböffnung.
Johnny zuckte schicksalsergeben mit den Schultern und folgte ihr. Auf eine lebensgefährliche Situation mehr oder weniger kam es in der Tat nicht mehr an. Als auch sein Kopf in dem Einstiegsloch verschwunden war, setzte das schabende Geräusch wieder ein. Erschrocken blickten die drei nach oben und sahen, wie sich die schwere Marmorplatte über ihnen schloss. Nachdem der Rückweg auf diese Weise abgeschnitten war, blieb ihnen ohnehin nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten. Sie befanden sich nicht in einem gewöhnlichen Mausoleum, so viel war jedem von ihnen klar. Der Gang, der sich vor ihnen auftat, war links und rechts mit kleinen Fackeln gesäumt, die in Messinghaltern an der Wand steckten. Die Luft war wider Erwarten keineswegs modrig, sondern von einem feinen Duft nach Ingwer, Kardamom und Vanille erfüllt, und unter ihren Füßen lag ein tiefer, dunkelroter Teppich, der jeden ihrer Schritte dämpfte. Nach einigen Metern machte der Weg eine Biegung. Von jenseits dieser Biegung drang mit einem Mal leise Musik an ihr Ohr, ein hypnotischer Rhythmus, der sich wie von selbst auf ihre Bewegungen übertrug. Mit jedem Schritt wurde die Musik lauter, und auch der aromatische Geruch gewann an Kraft. Schließlich knickte der Gang erneut um 90 Grad, und als sie um die Ecke traten, standen sie im Eingang eines großen unterirdischen Raums. Die Deckenhöhe betrug hier an die 6 Meter. Erleuchtet wurde der Raum ebenfalls von Fackeln, die nun allerdings in kunstvoll gedrechselten Holzvasen standen. Vor den Wänden hingen schwere rote Samtvorhänge. Die betörende Musik mit ihrer schwülen Grundierung nahm sie in sich auf wie ein heißes Bad. Der tiefe Teppichboden war hier übersät mit Stapeln alter Bücher, vergilbter Magazine und zusammengerollter Pergamente. In einer Ecke standen ein riesiges Chesterfield-Sofa aus cognacfarbenem Leder und 2 Sessel im selben Stil um einen mit Schnitzereien reich verzierten Holztisch. Gleich daneben machte Crescentia Rausch in diesem Moment eine Entdeckung, die sie vorübergehend das Atmen vergessen ließ. Was sie beim Eintreten für eine Gruppe Schaufensterpuppen gehalten hatte, erwies sich auf den zweiten Blick als eine Sammlung menschlicher Skelette, die jemand in extravagante Kleidung gesteckt hatte. Eines der Gerippe trug einen auf groteske Weise perfekt sitzenden Smoking samt Fliege und Kummerbund, das zweite einen giftgrünen Trainingsanzug mit Stirnband und wieder ein anderes einen schwarzen Talar mit weißem Bäffchen. Am meisten aber schauderte die Köchin beim Anblick eines kleineren Skeletts in einem prächtigen Kommunionskleid, an dessen Rücken achtlos eine Gitarre gelehnt war. Ohne den Blick von diesem unheimlichen Ensemble zu nehmen, klopfte sie Lorna und Johnny auf die Schulter, um sie unauffällig auf ihren Fund aufmerksam zu machen. Doch die beiden waren längst von etwas anderem gefesselt, das nun auch Crescentia Rauschs Pulsschlag beschleunigte. Schräg vor ihnen, am entgegengesetzten Ende des Raums, stand, mit dem Rücken zu ihnen, eine große Gestalt. Im Unterschied zu den übrigen Figuren aber war diese ganz offensichtlich noch am Leben. Sie wiegte sich sanft im Rhythmus der Musik und streichelte eine schwarze Katze, die auf ihrem Arm saß, von der man aber nur das Hinterteil sah. Nervös peitschte der Schwanz des Tiers hin und her. Die Gestalt trug einen zerbeulten schwarzen Zylinder, auf dem, wie es aussah, kahl rasierten Schädel. Ihr Oberkörper war hager und über mit dunklen Tätowierungen bedeckt. Jeder Muskel war klar definiert und von keinem überflüssigen Gramm Fett seiner Wirkung beraubt. Ratlos sahen sie einander an. War diese Person Professor Rufus Cleanhead? Wenn er sie, wie sie glaubten, noch nicht bemerkt hatte, sollten sie ihn zuerst ansprechen?
Wie sprach man mit einem Zauberer? Johnny holte Luft, als die Gestalt unvermittelt das Wort an sie richtete.
»Dann habt ihr mich also gefunden.«
Die Stimme klang freundlich, und während sie sprach, drehte die Person sich zu ihnen um. Auch ihr Bauch und Brustkorb waren tätowiert. Mundpartie und Wangen verschwanden indes unter einem dichten Vollbart. Die Augen lagen hinter einer großen dunklen Sonnenbrille aus schwarzem Horn. An beiden Ohren pendelten massive silberne Kreolen, welche die Ohrläppchen durch ihr Gewicht nach unten zogen. Um den Hals trug der Mann ein perlenverziertes Lederband mit einem fast apfelgroßen Totenkopf als Anhänger. Auch am Ringfinger der linken Hand saß ein silberner Schädel. Die drahtigen Beine steckten in eng anliegenden Hosen aus dunkelrotem Samt, die Füße in einem Paar schwerer Arbeitsstiefel, deren Schnürsenkel auf dem Boden schleiften. Mit ausladender Armbewegung bot der Mann seinen Gästen einen Platz auf dem riesigen Sofa an. Wie Hühner auf der Stange nebeneinander gereiht, versanken sie in den weichen Polstern. Crescentia Rausch fand als erste die Sprache wieder.
»Dann«, stotterte sie, »haben Sie auf uns gewartet.«
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elmsfeuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.